Zur heutigen Kaffeepause bin ich ins Allgäu gereist, nach Leutkirch. Hier treffe ich Christian Skrotzki in der Kaffeepause. Christian Skrotzki ist ein Macher, ein Möglichmacher und ein Heimatretter. Warum und wie er Immobilien, die in keine klassische Assetklasse passen, erhält und betreibt, erfahren wir in der heutigen Kaffeepause. Christian, wie schön, dass ich da sein darf, um mit dir Kaffee zu trinken, hier in Leutkirch. Hier in der Region ist dein Name klangvoll, auch klangvoll verbunden mit vielen ehrenamtlichen Projekten, auch der Rettung des hiesigen historischen Bahnhofs. Wenn wir jetzt auf das Thema Bahnhof als Immobilie schauen, wie würde dich deine Mentorin und ehemalige Vorstandsvorsitzende der Leutkircher Bank, Rosemarie Müller, beschreiben?
Die Frau Rosemarie Müller-Weber würde mich beschreiben, ja, ich glaube gleich wie du, ich bin ehemalige Mitarbeiter von ihr, ich habe von ihr viel gelernt und ich habe bei ihr gelernt, Verantwortung zu übernehmen, unternehmerisch tätig zu sein, also zu tun. Sie sagte immer, Erfolg hat drei Buchstaben, Herr Skrotzki, T-U-N. Und die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht. Das waren so ihre Leitsätze. Die haben mich angeleitet. Und ich überlege nicht zu lange. Ich gehe ins Machen. Und es funktioniert meistens gut, nicht immer.
Also Sie würden dich auch als Macher beschreiben?
Bin ich völlig überzeugt.
Welche Attribute würde sie noch für dich finden?
Mutig. Sehr kommunikativ. Menschenfänger und ich sage das so ganz salopp, ich bin eine Festhuppe, ich feiere gerne, ich bin gerne unter Menschen und das bringt mir beruflich viele Vorteile, indem ich auf alle ohne Vorbehalt zugehen kann und Menschen anzünden kann.
Wer oder was hat bei dir angezündet, dass du für Immobilien brennst?
Das kann ich eindeutig benennen. Das ist meine verstorbene Großmutter, meine Oma Walli. Wir haben sie immer Heu-Oma genannt, weil sie Leute perfekt ausfragen konnte und dann immer gesagt hat, Heu, was so viel heißt, wirklich. Mhm. Sie hat Immobilien gesammelt. Sie kommt von einer großen Landwirtschaft, hat ihren ersten Mann im Krieg verloren und ihre Brüder im Krieg verloren und musste ihre Frau stehen schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Und hat die ein oder andere Immobilien gekauft. Das hat mich immer schon fasziniert und ich glaube, diese Liebe für alte Immobilien habe ich von meiner Großmutter.
Deine erste Sonderimmobilie hast du vor rund 14 Jahren vor dem Verfall gerettet. Das ist der hier in Leutkirch bekannte Bürgerbahnhof, 130 Jahre alt. Und wie lief das seinerzeit ab?
Ja, ich muss dich korrigieren, also es war schon deutlich vorher, dass ich Immobilien gerettet habe, aber der Bürgerbahnhof war so der Durchbruch auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Das lief so ab, ich bin 2005 in den Gemeinderat gewählt worden, als junger Wilder, aber im Allgäu, wenn man jung ist im Gemeinderat, dann ist man schon 40. Und einer der ersten Amtshandlungen war, dass der Oberbürgermeister sagte, dass wir zu viele Immobilien am Hals haben, also die Stadt, unter anderem diesen historischen Bahnhof von 1889. Und da habe ich eine Idee entwickelt, die hieß so quasi Bahnhof in Bürgerhand, habe die vorgestellt, bin krachend gescheitert vor dem Oberbürgermeister und den Fraktionsführern. Und dann hat es noch 4 Jahre gedauert, bis 1999, bis ein neuer Oberbürgermeister kam, Herr Hähnle, der Idee zumindest offen war. Und dann bin ich mit ein paar anderen jungen Gemeinderäten in die Öffentlichkeit gegangen und habe gesagt, Leute, wir müssen diesen Bahnhof erhalten, müssen ihn retten. Die Stadt hat im Moment nicht die finanziellen Möglichkeiten. Und was lag näher, da ich bei einer Volks- und Raiffeisenbank gelernt hatte, hatte ich gesehen, was für ein Anziehungspunkt eine Genossenschaft sein kann, wo die Vorteile einer Genossenschaft sind. Deswegen habe ich in meinem Konzept gesagt, die Bürger kaufen den Bahnhof in Form einer Genossenschaft, die ehrenamtlich organisiert ist. Und so haben wir dann viel, viel Geld eingesammelt und haben den Bahnhof für die Öffentlichkeit und für die Bürger realisiert.
Da ist jetzt, wenn ich richtig informiert bin, Mixed Use drin, unten Gastronomie und darüber Büro und Eventfläche.
Jawohl, ein Veranstaltungssaal im Dachgeschoss.
Und getragen wird die Immobilie von einer Genossenschaft.
Ja, also wir sind eine ehrenamtlich organisierte Genossenschaft. Wir sind rund 700 Mitglieder aus nah und fern. Da ist alles dabei, wirklich vom Studenten bis zum reichen Geschäftsmann. Ein Anteil sind 1.000 Euro, das ist der Mindestanteil. Ein Leutkircher Geschäftsmann hatte 50 Anteile. hat die inzwischen an uns zurückgegeben, weil er weggezogen ist. Also ist wirklich alles dabei, breit gefächert. Man kann nicht sagen, reiche Leutkocher, arme Leutkocher, jeder, der ein Interesse hatte für dieses wunderschöne historische Gebäude, ist heute dabei. Uns geht's gut, wir haben ein paar hunderttausend Euro Festgeld. Da sieht man, dass es ein Erfolgsmodell ist. Und ich kann es vorweg sagen, natürlich haben viele nicht dran geglaubt und haben gesagt, oh Gott, wir sind ja nicht nur Schwaben, wir sind Oberschwaben. Ja. Also das Geld ist bei uns lieber im Dunkeln wie im Hellen. Und trotzdem hat die Bürgerschaft in einem unglaublichen Echo mitgemacht. Und heute ist es ein Vorzeigebahnhofmodell für ganz Deutschland.
Kannst du was zur Rendite für die Genossen sagen?
Die Rendite ist bei uns tatsächlich Heimat. Natürlich bekommen die Genossen eine kleine offizielle Dividende, die liegt zwischen 1,5 und 2% je nach Jahr. Aber ich kann heute ganz klar sagen, dass das nicht der Beweggrund für die Bürger war, bis zum heutigen Tag nicht, sondern es ist eindeutig, unser Leitsatz war, bewahren Sie ein Stück Heimat, gestalten Sie ein Stück Zukunft. Es geht darum, dabei zu sein und für die Daseinsfürsorge etwas zu tun. Und es ist unglaublich viel Bürgerstolz dabei. Also ich glaube, das ist die Rendite, zu sagen können, ich habe mitgeholfen, diesen Bahnhof zu retten. Und es gibt immer so flapsige Kommentare, wenn man unten im Restaurant sitzt, da ist eine Brauerei drin, dieser Balken gehört mir. Ja, also jeder hat so sein eigenes Teil vom Gebäude und identifiziert sich unglaublich mit diesem Ort, der vorher ein Schmuddelort war, muss man ganz klar sagen. Das war so ein Bahnhofs. Gelände mit Spritzen im Park und heute ist es die absolute Sahneseite von Leutkirch.
Also ist es euch gelungen, den Bahnhof zum willkommenen Eintrittstor nach Leutkirch zu machen?
Ja, ich meine, du bist ja begeisterter Bahnfahrer. Ich denke, du kannst es bestätigen. Das ist wirklich ein absoluter Vorzeigebahnhof. Wunderschönes Gebäude, tolle Architektur und vor allen Dingen einfach, es ist jetzt wieder lebendig. Unten drin eine tolle Gasthausbrauerei mit 185 Sitzplätzen. Das ist das absolut größte Lokal, was es in Leutkirch gibt. Ein toller Biergarten oben drin, junge Firmen und im Dachgeschoss ein Bürgersaal. Da können die Genossen Geburtstage feiern, Tage und Seminare. Also besser ging es eigentlich nicht.
Also im Grunde ist die Rendite eine gesellschaftliche Rendite, also eine Sozialrendite, wenn ich das richtig verstanden habe. War es also auch 2019 deine Absicht, was Markantes zu retten, als du in Kisleck eine Klosteranlage mit Stallungen, Pfarrhaus, Wirtschaftsgebäuden und Kirchen gekauft hast?
Ja, also ich bin natürlich wieder mit dem Attribut Gemeinwohl dorthin gegangen. Die Verkäuferschaft wollte jetzt an eine Person verkaufen und nicht an eine Genossenschaft. Da hätte ich ja schon einige Monate gebraucht, das zu gründen. Die Verkäuferseite wollte das aus nachvollziehbaren Gründen nicht, deswegen habe ich das alleine gekauft, nicht mit der Genossenschaft. Ich habe immer gesagt, ich bin offen für Beteiligung, aber ich habe es nie konkretisiert. Mir geht es im Endeffekt immer darum, das kann man sagen, das ist ein roter Faden bei mir. Ich möchte wichtige, architektonisch wertvolle Gebäude erhalten für die Nachwelt und ich möchte etwas tun für die Daseinsfürsorge. Das ist mir das Wichtigste. Ich möchte nicht viele Euros hinterlassen, wenn ich mal gehen muss, sondern ich will Spuren hinterlassen. Ich glaube auch, das ist das, was überlebt. Ja, nicht Millionen überleben. Kein Mensch redet von jemand, der mal 10, 20 Jahre tot ist. Oh, der hat 2 Millionen Euro oder 10 oder 20 hinterlassen. Sondern ich glaube, man spricht am Ende immer von Menschen, die Spuren hinterlassen haben in jeglicher Hinsicht. Ob man den Nachbarn gepflegt hat oder bei mir sind es einfach, ich habe mit meiner Potenzialentfaltungsgemeinschaft einfach viele Gebäude transformiert. Du sagtest Heimatretter, ich verstehe mich als Heimatentwickler. Also ich sage immer, ich muss nichts retten, sondern ich muss etwas in die neue Zeit bringen und das heißt letztendlich Transformation. Das ist mein Auftrag, den ich mir gegeben habe und der kommt dem Gemeinwohl zugute und ich bin da auch ganz ehrlich, das ist auch ein ganz großes Stück Portion Selbstbefriedigung. Ja, ich habe Freude dran, ich mache es für mich in erster Linie, aber mir ist immer wichtig, dass das, was mir Freude bereitet, zum Schluss auch der Gemeinschaft und der Öffentlichkeit Freude bereitet. Insofern ist es eine tolle Win-Win-Situation.
Kommen wir nochmal auf das Ensemble in Kisleck zurück, Bärenweiler. Das umfasst, wenn ich es richtig sehe, 11 Gebäude, 11 einzelne Gebäude. Also auch ein klassischer Fall von Mixed Use. Und war vorher mal das Fürst Walburgsche Zeil-Altersheim. Was war dein Plan beim Kauf des Geländes?
Der Plan war sozusagen schon da. Ich bin da drüber gelaufen bei der Besichtigung und ich wusste eigentlich bei jedem Gebäude beim Durchlaufen, das würde hier reinpassen, das würde hier reinpassen. Und deswegen kam es zu dieser Mischnutzung. Also ich möchte ein Seminarhotel machen, ich nenne es Pilgerherberge. Hört sich im Marketing mal gut an. Ja, das heißt Menschen, die auf der Reise sind. Das ist ein Geschäftsmann, Fahrradfahrer, Motorradfahrer. Das kann aber auch ein gläubiger Pilger sein. Es sind dabei Tiny Houses, wir nennen sie Kompakthäuser. Es ist dabei ein Eventstadel. Es sind Ferienwohnungen dabei, Brauerei, Brennerei, Bäckerei im Schaucharakter. Es ist ein Dorfgasthof, soll mit dabei sein, der ehemaligen Ferkelaufzug, deswegen die Ferkelei. Wir haben einen Kaffeeheimat. Also wir haben eine tolle Pfarrkirche, nennt sich Spitalkirche. Eine wunderschöne Kirche, 400 Jahre alt. Also da macht es tatsächlich die Mischung. Man könnte da ein Yoga-Resort machen, man könnte eine Internetschmiede reinmachen, aber so Dörfer haben immer von der Buntheit gelebt. Und ich komme vom Dorf und bin da ganz romantisch veranlagt. Ich weiß, was ein Dorf kann. Das kann wiederum allen Menschen eine Heimat geben. Und Bärenweiler, deswegen nenne ich es auch Heimat Bärenweiler, soll den Menschen eine Heimat geben. Für eine Stunde im Café, für einen Tag im Hotel, für eine Woche in der Ferienwohnung, für ein Jahr in der Wohnung, die es auch gibt, oder vielleicht ein ganzes Leben lang, bis ich gehen muss. Da gibt es Seniorenwohngemeinschaften, das heißt, ich werde da auf der Bahre rausgetragen. Also wirklich so, wie ein Dorf eigentlich immer funktioniert hat.
Jetzt sind klassische Dörfer historisch gewachsen. Wir erleben das ja in anderen Neubauprojekten, dass da die Atmosphäre fehlt, weil sie nicht historisch gewachsen ist. Wie bringst du diese Atmosphäre, das, was du gerade als Dorf beschrieben hast, in dieses Objekt rein?
In erster Linie durch die Mischnutzung, ja, weil es verschiedene Dinge sind. Da sind welche da, die haben einen Coworking-Platz, die sind tagsüber da und dann gibt es, wie gesagt, auch Bewohner, die abends da wohnen. Es gibt Hochzeitspaare, die am Wochenende da sind. Also das ist schon mal keine homogene Nutzung, sondern heterogen. Das Zweite ist, ich mache nicht alles alleine, also ich betreibe nicht alles, weil dann wäre es ja immer meine Sprache, immer mein Duktus, sondern das Café Heimat betreibt ein Ehepaar, die Seniorenwohngemeinschaften betreiben sozusagen die Wohnungen alleine. Also die Vielfalt macht es zum Schluss aus nicht. Horst Kotzki, überall den Stempel drauf drücken. Ich bin eigentlich so ein Alpha-Tierchen und es ist eigentlich auch gefährlich. Ist ja logisch, dass ich denke, das, was ich mache, toll ist. Ich weiß aber, dass es eben nicht so ist. Deswegen habe ich das gelernt im Lauf meiner Karriere, dass ich nur gut bin, wenn ich andere Ideen mit reinnehme und einfach andere Dinge zulasse. Dann kommen meine Ideen am Ende auch besser weg durch die Vielfalt.
Jetzt hast du, wir hatten es gerade schon gesagt, vor der Pandemie gekauft, auch in einem Zinsumfeld, das noch freundlicher war. Wie hat die Pandemie und auch die gestiegenen Zinsen deine Planung beeinflusst?
Gewaltig. Also ich kann das ja offen sagen, und dann nenne ich ja keine Kaufsumme. Ich habe den Kaufpreis finanziert mit 0,9%. Unglaublich. Habe eine große Dummheit im Nachhinein gemacht, aber wenn ich das gewusst hätte, wäre ich ja Milliardär. Ich habe kalkuliert mit 1,5% im Schnitt, dass ich das finanziere. Konnte mir nicht vorstellen, dass es wieder so weit nach oben geht. Und habe Kredite nicht festgemacht, also ein Teil schon, aber ein Teil nicht. Und das kann man jetzt ausrechnen. Also jetzt muss ich um die 4%, bei Gastronomie sogar 4,5% bezahlen. Also das ist das 3- bis 4-fache, was ich kalkuliert hatte. Insofern bin ich jetzt viel, viel langsamer, brauche definitiv Investoren. Also da reicht das, was ich im Leben verdient habe. Ich war fleißig und erfolgreich, aber da reicht das, was ich im Kreuz habe, finanziell nicht aus. Es ist also definitiv so, ich habe aufgemacht jetzt für Investoren und mir ist wichtig, ich brauche keine Investoren, wo nur auf Rendite schauen, monetär, sondern ich brauche auch Menschen wie ich, die etwas hinterlassen wollen in dieser Welt. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, aber das ist mir wichtig, Spuren hinterlassen, ja, etwas Sinnvolles machen. Und trotzdem muss es so sein, dass es sich rechnet. Ja, also das ist nicht irgendwie so kalkuliert, da zahle ich mal drauf, aber es gibt eben Rendite und gibt Rendite.
Jetzt adressierst du in erster Linie Investoren, die an Sozialrendite Interesse haben? Für die steht die Tür auf und die dürfen sich gerne bei dir melden?
Ja, ich stehe grundsätzlich für alle auf, aber für einen Mensch, der nur sagt, die Rendite zählt, ich will irgendwie 6-7%, der braucht sich bei mir nicht melden, da bin ich auch nicht der richtige Gesprächspartner. Ich habe eine andere Meinung, was das Leben von uns will. Aber das kann auch jemand sein, der beides ist, der sagt, ich will Spuren hinterlassen, aber ich möchte auch eine Rendite. Also ich bin grundsätzlich für alles offen, aber der ganz normale, nüchterne Investor wird in der Heimat Bärenbeilen keine Heimat finden.
Also, wir haben es schon festgestellt, der klassische Investor ist eher raus, sollte jemand mit einem großen Herz sein und der Absicht, Spuren zu hinterlassen. Das ist ja möglicherweise eine Einstellung, die man im Geschäftsleben heute weniger findet. Da geht es ja dann doch eher um Klarnacht und Zahlen. Wie ist es dir trotzdem gelungen, bei deinem Vorhaben Banken zu überzeugen?
Also mir ist es gelungen, würde ich sagen, bis vor der Pandemie. Es hat sich eindeutig was verändert, aber wie ist es mir bis dahin gelungen? Ich habe viel auf die persönliche Schiene gesetzt, ja, also Vertrauen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe von der Ausbildung, heißt Kredit kommt von Credere, das heißt Vertrauen. Ich habe den Banken schon das Vertrauen geschenkt, dass ich alles zurückbezahlen werde und die haben gesehen, dass ich nicht irgendwie eine extrem teure Uhr am Handgelenk habe oder teure Autos kaufe. Da bin ich also grundsolide. Ja, wie gesagt, Mama vom Bauernhof, Papa Forster. Ich bin jemand, der alles, was er bestellt, auch bezahlen möchte und Vertrauen in die Menschen und dass die Menschen mir vertrauen, das ist das Wichtigste. Und beim Banker ist es genau gleich. Der muss die Hoffnung haben und das Vertrauen, dass du das zurückbezahlst. Und ich glaube, ich kann Menschen anzünden. Ist aber so, dass es in den letzten 1,5 Jahren aus verschiedenen Gründen deutlich schwieriger geworden ist. Das ist gar kein Vorwurf an die Banker. Die Regulatorik wird immer schlimmer. Es zählen nur noch Kreuzchen im Computer. Der Mensch rückt in den Hintergrund, weil man glaubt, dass dann Kredite sicherer sind. Ich glaube es nicht. Ja, ich glaube, eine Bank muss ein gewisses Maß an Risiko eingehen und ich kann mich aufgrund meiner Ausbildung bei der Bank erinnern, dass manche Leutkirchreformer heute nicht mehr geben würde, wenn ein Herr Geisler und die Frau Müller-Weber, die waren Bankdirektoren, wenn die nicht in den Mensch vertraut hätten und wenn sie nur auf Zahlen vertraut hätten, wie gesagt, dann wird es manche tolle Firma heute in Leutkirch und das wird für ganz Deutschland gelten, nicht mehr geben. Eine negative Entwicklung, aber da bin ich ein zu kleines Licht, dass ich das beeinflussen könnte.
Die Banken haben dir also eine Menge gelehrt, wenn ich das richtig verstehe, auch auf dem Weg zu dem, was jetzt in Bärenweiler ist. Wenn wir nochmal von den 11 Gebäuden ausgehen, wie viele sind jetzt schon in einem Zustand, dass du sagst, okay, die sind fertig, da ist die Entwicklung abgeschlossen, die zahlen jetzt darauf ein, dass ich meine Verbindlichkeiten auch bedienen kann?
Also im Moment sind 3 Gebäude abgeschlossen. Das ist, wie gesagt, dieses Dorfcafé, das ist die selbstbestimmten Seniorenwohngemeinschaften. Da sind auch Wohnungen drin für Menschen mit Einschränkungen. Und natürlich das größte Objekt ist der Allgäu Eventstadel mit unten drin ein paar hundert Quadratmeter Coworking-Start-up-Flächen. Die sind jetzt funktionstüchtig. Da gibt es schon ganz viele Hochzeiten. Da sind die ersten Seminare, Tagungen. Da muss ich aber noch deutlich zulegen. Muss ich auch einfach bei den Unternehmen bekannt werden. Das Dorfcafé ist nur am Wochenende auf, läuft sehr gut, tolle Atmosphäre, die Menschen kommen gerne. Ich mache viele Veranstaltungen, es gibt jeden Monat zum Beispiel einen Heimatflohmarkt, da kommen Tausende, es gibt die Allgäuer Winterzauber, kommen auch Tausende. Also der Ort zieht Menschen an, außenrum, wenn man sich das vorstellen, ist eine Mauer. Vor der Mauer liegt ein schöner See, das ist der Lautersee, im Hintergrund sind die Allgäuer Alpen, also es ist Idylle pur, muss man einfach so sagen. Ein Ort, der magisch anzieht und ich fahre immer noch, trotz der Problematiken, die man mit so einem Projekt hat, ich fahre immer jeden Tag gerne dorthin und ich fahre immer mit mehr Kraft zurück. Hört sich jetzt nach Marketing-Sprech an, aber es ist tatsächlich so, der Ort lädt mich positiv auf und ich fühle mich fast nie kaputt, wenn ich abends nach Hause fahre.
Jetzt sind 3 von 11 Gebäuden schon fertig. Was ist mit den anderen 8 geplant?
Ich würde natürlich ein ganz anderes Tempo anschlagen, aber dazu ist es definitiv so, brauche ich entweder Banken oder Investoren. Ich glaube, dass mit Banken aktuell nicht mehr viel geht. Ich brauche Investoren, damit ich das Vollholzhotel nach vorne bringe, den Dorfgasthof, einen Multifunktionsraum für Yoga, Seminare etc. Diese 6 Kompakthäuschen mit direktem Blick auf den Lautersee. Ich muss jetzt einfach wieder Menschen treffen, die Zeit und die Kraft habe ich jetzt wieder, nachdem die Kredite gesichert sind und muss Menschen von dem begeistern, was mich antreibt. Und ich bin da zuversichtlich, dass die Menschen um die Ecke kommen werden, per Zufall, vielleicht weil sie diesen Podcast hören. Egal, sie werden kommen, weil gute Dinge machen immer ihren Weg, nur die Zeitachse kann man nicht immer bestimmen.
Was macht für dich diesen Faktor der historischen Bausubstanz aus oder diese Faszination, dass du sagst, okay, das ist ein Stück Heimat, das will ich erhalten?
Das sind ganz viele Aspekte. Weil ich jetzt hier an einem schönen alten Eichentisch sitze, historische Gebäude haben zum Beispiel viel mehr mit Haptik zu tun, wie es vielleicht der landläufige Mensch meint. Ja, ich sehe das bei meinen Besichtigungen, da kommen ganz viele Menschen und wollen mit mir das besichtigen. Und ich sehe oft die Menschen am Gang entlang laufen und ihre Hand an der Wand entlang streifen lassen. Also Menschen spüren alte Gebäude, da ist einfach was drin. Ja, ich bin gar nicht esoterisch veranlagt, aber so ein Gebäude erzählt Geschichten, ohne dass sie laut ist die Geschichte, allein durchs Berühren und durchs Riechen und durch das Empfinden im Gebäude passiert sehr, sehr viel. Ja, habe ein bisschen gerade den Faden verloren, da müsste ich mich nochmal die Frage stellen, bin gerade selber abgetaucht in die historische Substanz.
Die Frage war, was das Historische für dich ausmacht, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch Haptik, ist die Ausstrahlung der Gebäude auch damit gemeint. Wenn du jetzt diese historischen Gebäude transformierst, also auch auf einen zeitgemäßen Energiestandard bringst, zeitgemäße Technik einbaust, kannst du diese Aura, diese Atmosphäre, diese Ausstrahlung dabei erhalten?
Absolut. Also nicht, dass ich jetzt zu viel Selbstlob hier loslassen möchte, aber ich glaube, das kann ich. Ich kann Gebäude erhalten. Meine Gebäude haben alle eine Sprache. Das liegt aber natürlich nicht immer nur an mir. Ja. Du brauchst gute Architekten an deiner Seite, die auch das wollen, was du willst. Es ist zum Schluss immer eine Teamleistung und wir im Team können das. Also alle Gebäude, die Allgäuer Genussmanufaktur, der historische Dorfgasthof Hirsch, die sind immer so, die Leute laufen rein und erkennen etwas.
Jetzt gibt es aber natürlich auch technische Herausforderungen. Diese Energiestandards, die erreicht werden müssen, das ist ja möglicherweise eine ganz andere Hausnummer, als würde ich von der Stange wegbauen. Welche technischen Herausforderungen haben solche historischen Gebäude, die nicht kalkulierbar sind?
Ja, natürlich viele. Und sie sind aus meiner Sicht nur lösbar mit Menschen, die für dieses Projekt brennen. Es gilt für den Handwerker, das gilt für den Planer. Es ist eben nicht von der Stange. Ja, und wenn jemand sich nicht mit dem Gebäude identifiziert und sagt, ich will, dass es gelingt, wird man keine gute Lösung finden, beziehungsweise keine Lösung, die bezahlbar ist. Deswegen sind manche historische Gebäude so unglaublich teuer geworden und deswegen scheuen sich viele, das anzufassen. Ich gehe einen unkonventionellen Weg mit meinem Team. Ich lasse einfach auch mal eine Betontreppe sein, ja, und sage, das ist so. Ja, da kriegen der ein oder andere Architekt einen Schreck und sagt, du kannst nicht die Betontreppe zeigen. Doch, wir lassen sie so. Und oft ist es so, dass dann die Nutzer kommen, die Genussmanufaktur ist ein super Beispiel, Low-Tech-Sanierung, ja, wo die Leute sagen, genau das macht das Gebäude aus. Und ich kann auch mal einen Türstock einfach so lassen, wie er ist, und er wird nicht abgeschliffen und nicht drüber lackiert, sondern man sieht die Löcher, man sieht die Poren, man sieht die Spuren. Und letztendlich ist es doch wie in unserem Leben, ja, was macht Menschen schön? Es sind zum Schluss die Spuren, die man an Menschen sieht, ja, im positiven Sinne. Und genauso ist es bei Gebäuden. Man kann jede Haut glatt bügeln, das kann man auch beim Gebäude. Viele historische Gebäude werden aber übersaniert und dann ist das Leben raus.
Und das machen die Denkmalschutzbehörden mit?
Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich zeitlebens immer Denkmal, in dem Fall waren es immer Schützerinnen, gehabt habe, die immer ein Interesse hatten, eine Lösung zu finden. Ja, wenn das Denkmalamt nur ein Gebäude erhalten möchte und ist nicht bereit, Lösungen zu suchen, wird es nicht funktionieren. Aber ich kann jetzt nur von mich sprechen. Ich habe Glück, dass ich immer Denkmalschützerinnen an meiner Seite habe, untere, obere Denkmalbehörde, die das Gleiche wollen wie ich, die wollen das Gebäude erhalten. Und es gibt einen klugen Satz, den habe ich von einer Denkmalschützerin gehört, ein Gebäude zu erhalten ist am allerbesten, wenn man es ins Leben bringt. Ja? Also ein Gebäude, das nur dasteht und keine Nutzung hat, weil sich keiner rantraut, ist das tödlichste fürs Denkmal. Also deswegen Kompromisse finden, verstehen, dass Denkmalschützer unglaublich wichtig sind, sie nicht als Feinde sehen, weil ohne diese Denkmalschützer, die seit Jahrzehnten in Deutschland unterwegs sind, hätten wir ganz, ganz viele Gebäude heute nicht mehr. Und das macht ja unsere Kulturlandschaft aus. Also deswegen, das Landesdenkmal ist kein Feind, das ist ein Freund. Man darf auch mal miteinander streiten und zum Schluss muss für beide Seiten ein Kompromiss rauskommen.
Du hast ganz am Anfang auch gesagt, dass du im Bärenweiler nicht nur offen bist für Investoren, sondern auch unterschiedliche Betreiber dabei hast. Wie sieht denn so ein klassisches Betreibermodell bei euch aus in Bärenweiler?
In Bärenweiler ist alles möglich, weil ich ja inzwischen ein erfahrener alter Mann bin mit 58. Früher habe ich immer gedacht, ich muss alles besitzen, ja, also junger Stier. Heute weiß ich, es geht mir nicht ums Besitzen. Ich will, dass es was wird, dass es realisiert wird. Deswegen kann ich mir vorstellen, ich verkaufe eine Parzelle raus. Ich habe alles aufteilen lassen inzwischen, sind 16 Parzellen. Wenn jemand sagt, nö, also ich will nicht einen Kredit geben oder klassischer Investor sein, sondern ich möchte, nennen wir jetzt den Dorfgasthof, den möchte ich realisieren und ich möchte aber auch Besitzer sein, ist das möglich? Da steht eigentlich eine andere Auflage drin im Kaufvertrag. Ist klar, dass das ein Gemeinschaftsort bleiben soll und offen sein muss. Aber ich bin für alles, ich bin auch weiterhin für eine Genossenschaft offen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das alte Spital, das 400 Jahre alte Gebäude mit der Kirche eine gemeinwohlorientierte Genossenschaft wird. Also ich bin für alles offen. Ich möchte nur, dass es ein toller Ort wird. Oder sagen wir, es ist schon ein toller Ort, aber dass er wieder einfach lebendig ist.
Da darf hier mit Ideen auf dich zukommen und sagen, das könnte ich mir vorstellen und ab die Post.
Immer gerne.
Du hast Spital angesprochen, das klingt jetzt tatsächlich so, als gäbe es da vorher schon oder gab es da vorher eine Nutzung auch als Pflegeeinrichtung. Ist das etwas, was bei dir in Bärenweiler noch mit ins Konzept passt?
Ja, also ich habe ja das allererste Gebäude genau in der alten Nutzung gemacht. Also früher war es, ich sage mal, eine Anstalt, eine Pflegeeinrichtung. Heute sind selbst verwaltete, organisierte und verantwortete Seniorenwohngemeinschaft. Was ist der Unterschied? Ich sage es einmal ganz flapsig, jetzt kann der Senior aufstehen, wann er will und muss nicht um 6:30 aufstehen, weil es einfach die Anstalt so vorgibt. Mehr oder weniger ist es eine Studenten-WG von Menschen, die im Schnitt über 70 oder 80 Jahre alt sind. Also mir war schon wichtig, dass die alte Nutzung in einem Gebäude auch wieder da ist. Ich wollte ja auch einen Kindergarten bauen, habe jetzt leider keinen Träger gefunden, weil die Kombi hätte mir super gefallen. Senioren und im Nachbargebäude ein Kindergarten, aber hat nicht funktioniert.
Kann noch werden?
Nein, da müsste jetzt gerade übermorgen einer um die Ecke kommen. Ich habe mich jetzt umentschieden, dann soll es so nicht sein. Da wurde jetzt in den Raum, in dieses Gebäude soll jetzt ein Multifunktionsraum reinkommen. Aber sag niemals nie, wenn tatsächlich noch einer auftaucht und sagt, ich möchte einen Kindergarten realisieren, dann würde ich es nach wie vor absolut sexy finden.
Mit all den Erfahrungen, die du bislang gemacht hast, darin, ich nenne sie mal Sonderimmobilien, wieder nutzbar zu machen. Was würdest du Projektentwicklern raten, die über die Umnutzung einer Sonderimmobilie nachdenken?
Also vorweg, das wiederholt sich jetzt natürlich die Antwort, aber die ist wichtig. Wenn einer nur auf Rendite schaut, auf die reine, pure Rendite, dann glaube ich, sollte er was anderes machen. Es gibt ein paar Ausnahmen, wenn er irgendein Juwel entdeckt und abschreibetechnisch ist ja noch die einzigste legale Möglichkeit, Steuern zu sparen in Deutschland. Zum Glück ist es so eingerichtet. Vor allen Dingen muss er sich mit dem Gebäude identifizieren, noch viel mehr wie mit einem Neubau, ja, den ich baue und verkaufe und dann ist er aus den Augen, aus dem Sinn. Ich glaube, bei so hochkarätigen, denkmalgeschützten Immobilien muss er sich mit dem Gebäude gemein machen. Das muss er in den Adern drin haben und dann kann, glaube ich, auch eine gute Rendite rauskommen, aber er muss all in gehen. Ich laufe durch meine Gebäude, bevor ich sie umbaue, wochenlang, immer am Wochenende durch, stundenlang und muss das Gebäude lesen können und dann weiß ich zum Schluss, was fürs Gebäude gut ist und für die Nutzung. Ja, Herzblut ist das Entscheidende. Herzblut, und das ist bei vielen Dingen so im Leben, das wissen wir, dann wird's gut. Herzblut, dann kann schon fast nichts mehr passieren.
Das bedeutet, Herzblut ist das eine. Gehst du, wenn du eine Sonderimmobilie siehst, direkt auch mit einem Nutzungskonzept oder einer Nutzungsidee in die Entwicklung? Dass du weißt, ich entwickle das als Büro, als Pflegeimmobilie oder als Kindergarten?
Wahrscheinlich ist meine Erfahrung, wenn ich heute Gebäude sehe, dann habe ich meistens schon ein Konzept beim Durchlaufen. Ja, aber ich glaube, ich kenne das von anderen Entwicklern auch, die sich mit denkmalgeschützten Objekten befassen. Man läuft rein und sieht schon ganz viel. Das ist wahrscheinlich der Faktor Erfahrung. Ich lese viel, ich schaue, was machen andere und denke mir, wow, tolles Objekt in Oberösterreich, in weiß Gott wo, und habe es im Kopf abgespeichert und dann laufe ich in ein Gebäude hier in der Region rein oder im Bayerischen Wald oder wo auch immer ich tätig bin als Heimatentwickler und denke, wow, das ist das richtige Gebäude, verdient die Nutzung, die ich mal im Urlaub gesehen habe oder im Internet zufällig recherchiert habe. Ja, es ist viel Intuition, glaube ich.
Kennst du dann die möglichen Nutzer schon, die das Gebäude betreiben werden, mieten werden? Oder ist
nein,
das eher
nein.
eine spekulative Entwicklung dann?
Das ist definitiv eine spekulative Entwicklung. Ich kann mir schon vorstellen, was für ein Typ Unternehmer da reinpassen würde oder Nutzer. Aber ich habe nicht gleich den Nutzer im Kopf. Das wäre jetzt zu arg idealisiert. Nein, das ist nach wie vor eine Herausforderung, Menschen zu finden, die in so ein Gebäude reingehen. Das eine ist natürlich Charme und Ausstrahlung. Zum Schluss aber die Leute gehen rein, weil sie wollen Geld verdienen. Das ist ja auch völlig legitim. Also das ist nach wie vor nicht einfach.
Abschließend, Christian, was wünschst du dir von Gebäudenutzern, die mit historischen Gebäuden Kontakt haben, sie nutzen, sie mieten?
An erster Linie die Erkenntnis, dass ich auch ein historisches Gebäude nicht rein nach einem Quadratmeter betrachten sollte, was bezahle ich, sondern was hast du eigentlich an Mehrwert. Also wenn ich 8 Stunden am Arbeitsplatz verbringe in so einem historischen Gebäude, wie wir sitzen jetzt ja auch hier in einer schönen Jugendstilvilla, ich bin glücklich die 8 Stunden, weil ich auf einmal in einem tollen Ambiente bin. Ja, natürlich kostet es hier 1-2 Euro mehr. In Leutkirch, diese Villa, gehört mir zum Glück selber oder sagen wir der Bank. Also das wünsche ich mir, dass sie wissen, warum sie in diesem Gebäude drin sind. Natürlich im pfleglichen Umgang. Ich hatte hier drin mal das Arbeitsamt ein paar Jahre als Mieter. Die haben das Gebäude wirklich in einem schlechten Zustand hinterlassen, weil ich gemerkt habe, die haben sich nicht damit identifiziert. Böden ruiniert, doppelseitiges Klebeband an meine historischen Türen hingeklebt, dann wieder weggerissen, dann hat es den ganzen Lack weggenommen. Es ist nicht mehr reparierbar. Also einfach auch eine gewisse Ehrfurcht vor dem Gebäude und dann wird das schon.